Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rangmi. Und heute mit dabei freue mich ganz besonders Alexander Zinter. Hi Alexander.
Ja, moin. Vielen Dank, dass du da sein darf.
Gerne. Wir haben ein paar verbindende Sachen. Du wohnst hier in Hamburg oder bei Hamburg, ne?
Bisschen südlich in der Lüneburger Heide, genau.
Und ich bin ja Hamburger Jung, freue mich immer wieder, den Dialekt, die sprachliche Färbung zu hören. Da geht mein Herz einfach auf. Und du hast grob das studiert, was ich nicht geschafft habe.
Ja.
Die Forstwissenschaften war das, ne?
Und richtig.
Ich wollte Forstwirtschaft in Hamburg studieren. Das gibt's nur in, gab's nur, muss man sagen, in Hamburg. Jetzt hast du mir aufgeteilt, ja gar nicht mehr. Aber mein NC war zu schlecht. Insofern wurde es dann was mit der IT.
Ja.
Ja, Grube, vielleicht magst du zu dir und Grube zwei, drei Sätze erzählen, dass man es so einordnen kann.
Das mache ich. Also, ich bin Alexander Zintler. Ich bin CMO bei Grube. Ich bin schon seit fast 19 Jahren inzwischen bei der Firma Grube. Hab den E-Commerce-Bereich bei der Firma Grube aufgebaut und letztlich Grube von einem klassischen Katalogversandhändler durch die digitale Transformation bis hier, sie ist ja nicht zu Ende, wie wir alle irgendwie wissen, geführt. Und inzwischen sind wir sowas wie ein Online-Pure-Player, würde man glaube ich sagen. Ne? Also das heißt, wir haben an sich keine Filialen, sondern es ist ein reines Versandschreckengeschäft, das wir betreiben über unsere Online-Shops. An sich sind wir schon seit 1945 in Deutschland als Versandhändler auf dem Markt. Das war damals so, wir sind auch von einem Förster gegründet worden.
Okay.
Die ganzen deutschen Ostgebiete waren ja verloren und was passiert ist, ist, dass diese ganzen Beamten, Förster waren damals schon immer Beamte, die sind damals geflohen nach Westdeutschland. Und hier gab es also viel zu viele Forstbeamte in Westdeutschland. Und dann waren die so zwei-, dreifach in so einem Forstrevier gesteckt. Und dann wusste der nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Und hat sich gedacht, gut, dann kann ich ja an die Kollegen auch Ausrüstung verkaufen. Dann hat er sich ganz schnell einen Bulli organisiert und hat noch 1945 gegründet und angefangen, die umliegenden Forstreviere mit Ausrüstung zu versorgen. Und daraus wurde dann schnell der führende Versandhändler auch bundesweit eben für den Handel mit Forstgeräten und allem, was man zur Waldarbeit braucht.
Da wir ja nicht alle Waldarbeiter sind, wobei wir haben gesagt, wir haben eine Kirschlorbeer dieses Jahr, den Kampf angesagt. Das sind dann halt Kettensägen, Häcksler, das Verbrauchsmaterial. Das
genau, also aus, ne? Ist ja nicht nur die Ernte im Wald, ist ja auch das Pflegen. Also es geht auch ums Pflanzen. Es gibt spezielle Werkzeuge, um Bäume zu pflanzen. Es gibt spezielle Werkzeuge, um sie zu schützen vor Wild und Co. Wild ist natürlich auch ein Thema. Zum Berufsbild des klassischen Försters gehört eben auch die Jagd dazu. Dadurch haben dann auch wir uns in den 90er Jahren zum Lieferanten entwickelt, der eben auch den Bereich mit abdeckt, weil unsere Kunden uns gefragt haben, sag mal, hört mal, wir bestellen unsere ganze Ausrüstung an dieser Stelle mit euch. Was ist eigentlich mit der Jacke und dem Fernglas, das ich zur Jagd brauche? Das noch ein Nebenpart. Und heute decken wir natürlich diesen ganzen professionellen Bereich ab, plus den semi-professionellen Bereich für Leute, die selber Kaminholz machen zum Beispiel und im Wald arbeiten.
Ja.
Gleichzeitig eben auch für Leute wie dich den gesamten Bereich.
Holzspalter oder so.
Garten, genau. Holzspalter, also jemand, der in den Wald geht mit der Motorsäge, sich sein Kaminholz selber macht, rausfährt, Holzspalter etc. Das alles.
Mache ich auch gerne.
Ja, genau. Da wirst du bei uns auf jeden Fall fündig. Dann natürlich für alle, die so einen Garten haben wie du und da pflegend eingreifen müssen. Alles, was man da letztlich braucht.
Und auch so Baumkletterer. Also auch
genau, der Professionelle. Das hat ja in den letzten Jahren eine immer größere Rolle angefangen zu spielen, der Bereich der städtischen Baumpflege, ne, die eben anders ist. Im forstlichen Bereich geht es zum einen natürlich um den Erhalt des Waldes, aber natürlich auch darum, diese natürliche Ressource nachhaltig zu nutzen. Und im Bereich der städtischen Baumpflege ist es dann entsprechend anders. Da geht es eher um Verkehrssicherung, um komplizierte Fällungen. Da ist auch der Platz nicht da, um so einen Baum mal eben lang hinzuschmeißen. Da muss geklettert werden etc. pp. Also ein völlig anderes Setup letztlich, aber auch das ist ein inzwischen sehr wichtiger Part bei uns.
Und das ist, geht jetzt ein bisschen weg von Digitalisierung, aber mega spannend, wenn du so einen Baumkletterer siehst. Und wir hatten jetzt gerade einen, der hat dann solche Seile zwischen großen Ästen gespannt, damit dann halt bei starkem Wind nicht auf einmal so ein großer Ast abbricht und auf die Straße fällt. Ne?
Ja.
Und dann so Sicherungsteile drin. Aber wie die da hochgeklettert sind, Wahnsinn. Und dann auch, so mein Sohn meinte, die liegen da ja drin und dann machen die einfach oben auf Pause.
Echte Passion bei den Jungs.
Ja, also.
Und Mädels.
Ja, genau. Ja. War Mann und Frau und Hammer. Und wir haben einen Baum, wo die sagen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, der ist so alt, der muss dann einfach gefällt werden.
Genau, die Diagnose gehört da noch dazu. Also vorab ist ja auch heutzutage gerade im städtischen Bereich nicht mehr einfach. Man kann ja nicht mehr einfach einen Baum fällen lassen, ne? Sondern muss erst jemand kommen, schauen, wie sieht der Baum irgendwie von innen aus, wie lange lebt er noch, wie gefährlich ist es, bevor man dann die Genehmigung bekommt, so einen alten Baum überhaupt zu entnehmen.
Ja. Und dann haben die gesagt, ja, dann würden wir den fällen auf das andere Grundstück drauf, das ist nicht bebaut, aber dann wir haben Zaun und Schuppen und so weiter. Und dann meinte so, dann ist der Zaun kaputt. Und meinte, ja, aber es wird viel günstiger für deinen Papa, als wenn wir Stück für Stück abtragen.
Ja.
Und dann habe ich mal gefragt, wie macht ihr das denn? Und dann klettern die ja oben ab und dann von oben dann Stück für Stück wird abgesägt.
Genau, das wird scheibchenweise runtergeschnitten. Auch ganz cool in so eine, mit den Seilen gebunden, dass das auch, selbst in so ein Seil wieder fällt. Ne? Also okay. Es fällt auch tatsächlich in so ein Seil, fällt kontrolliert nach unten, dass es eben nicht irgendwie noch weiter da zur Seite geht und doch noch irgendwie gefährden kann.
Ja, auf jeden Fall, sag mal, mega spannend, das Thema mal reinzudrillen. Und 2008, hattest du gesagt, habt ihr dann angefangen oder hast du angefangen bei Grube?
Ja, 2008 habe ich angefangen.
Und dann war eins der ersten Tätigkeiten, einen Webshop zu programmieren.
Dazu bin ich hingekommen, genau.
Fast 20 Jahre her jetzt.
Wir sind Inhaber geführt, immer noch, inzwischen in der dritten Generation. Die vierte ist gerade eingestiegen. Und damals war noch so der Wechsel zwischen zweiter und dritter Familiengeneration. Und die sagten, okay, wir brauchen einen Webshop. Und du hast ja schon Erfahrung letztlich. Mit der Programmierung von Webseiten traust du dir das zu. Wir finden bei dir eben toll, dass du an sich aus der Branche kommst. Aber ich hatte studientechnisch mich schon selbstständig gemacht gehabt, damals mit einer kleinen Agentur und habe eben Webseiten bestellt, bisschen Online-Marketing-Maßnahmen betreut. Und die sahen in mir irgendwie so den Sweet-Spot, um genau sowas eben aufzubauen. Und wie es dann so ist bei Familienunternehmen, wenn das passt, ne, dann
ist super.
Bleibt man auch da.
Ja. Und wie hast du den ersten aufgebaut? Ich habe auch mal einen aufgebaut, aber so eine Projektarbeit, die hat viel länger gedauert als die Projektarbeit war, weil ich ja nicht studiert habe, habe ich das mit Java gemacht und Servlets, alles mit der Hand. Also es war echt ganz, ganz below, aber es war so ein Proof of Concept, würde ich es heute.
Ja.
Aber wie bist du 2008 damit umgegangen?
Ja. Wir hatten uns damals für XT-Commerce Vaeton als Lösung entschieden und das war auch ein irgendwie ja noch ein Open-Source-Projekt letztlich, ne? Und dann habe ich mich eben tagelang auch nur da in die Community eingelesen und habe dann eben, der lief eben auf PHP, ne, so, und habe eben angefangen, den so zu customizen, dass er auf unsere Prozesse gepasst hat.
Ich glaube, ganz, ganz häufig, man sieht immer noch viele XT-Shops, die da sind. Es ist unglaublich, wie die sich noch halten.
Ja.
Okay, aber die habt ihr ja auch abgelöst. Den habt ihr ja vor langer Zeit abgelöst.
Genau, der war gar nicht so lange. Ich glaube, ungefähr 2 Jahre.
Mhm.
Dann, also es ging dann auch schnell. Wir haben bei unseren Kundenklientel das Glück, sag ich immer, dass unsere Kunden sind ja auch im Wald unterwegs und nicht immer so tech-affin, sage ich mal, wie vielleicht der Durchschnittsdeutsche. Das bleiben die aber nicht, sondern wir haben immer so eine Verzögerung von ungefähr 5 Jahren drin. Ja. Das heißt, wir können ganz gut gucken, was macht eigentlich der Rest und haben dann so 5 Jahre Zeit, so zu reagieren. Dieser Zeitraum wird ein bisschen schmäler inzwischen, weil durch KI und Co. das dann natürlich sich exponentiell entwickelt. Aber trotzdem müssen wir nicht jeden Trend sofort umsetzen, sondern sind in der glücklichen Situation, rein von der Kundenseite her manchmal ein bisschen abzuwarten und zu schauen, okay.
Und ihr seid dann von XT dann gewechselt zu Magento, glaube ich, war das.
Richtig.
Das war dann 2010 oder 2011.
Das war 2010, ja.
Sondern Magento, Magento, also noch nicht der
Dom. Genau, Magento 1 war das. Da sind wir dann gewechselt hin und sind dann 2015 gewechselt auf Shopware.
Okay, 5 Jahre gehalten.
Ja, so ungefähr. Genau, vielleicht war es auch 2012 der Wechsel auf Magento. Und dann
war das schon eine 5er-Version oder noch eine 4er bei
Shopware? 5er.
5er.
Genau, das war dann eine 5er-Version. Und damit waren wir dann jetzt noch über die Corona-Zeit unterwegs und sind inzwischen bei einem Novomind iShop gelandet.
Ah, schön, man sieht so richtig, wie ihr wahrscheinlich auch im Reifegrad gewachsen seid und dann auch einfach von dem System her mitgezogen.
Keine Frage, das ist so.
Shop ist eins, aber Shop alleine ohne Produktdaten, ohne andere Themen, funktioniert ja nicht gut. Wie ist so das Ökosystem, was ja aufgebaut
ist? So ist es. Das haben wir natürlich schnell gemerkt, als wir damals den ersten Shop hatten und noch im Backend Produktdaten gepflegt haben, dass er schnell an eine Grenze stößt. Und wir sind auch 2010 direkt los und haben ein PIM-System eingeführt. Damals waren wir so in unserem Metier da total vorne mit weg. Das ist ganz gut. Inzwischen haben wir da eine lange Erfahrung eben, wie wichtig es ist, gute Produktdaten aufzubauen und können eben auch auf sehr gute Produktdaten zurückgreifen. Und wir haben damals das System hieß J-Catalog.
Ja.
Ne, so ein Dortmunder Unternehmen, die haben dann häufig mal noch hin und her gewechselt. Heute heißt die, glaube ich, Prodexa.
Genau.
Ne, also es gibt sie immer noch und mit denen waren wir lange unterwegs, also fast 10 Jahre. Und das passte dann aber irgendwann von der Skalierung bei uns nicht mehr ganz.
Wie viele Produkte habt ihr denn?
Wir haben aktuell ungefähr 50.000 SKUs im System. Und dann kam ein Kollege bei uns zurück, der bei uns gelernt hatte, dann ein bisschen weg war. Der kam wieder und brachte in Anführungsstrichen eben die Hamburger Novo meint mit da ins Spiel und sagte, da habe ich jetzt die letzte Zeit drauf gearbeitet und dann sind wir, ja.
Und ihr habt jetzt, glaube ich, so den Dreiklang hattest du es genannt, ne?
Den
iShop, iPIM und iA.
Genau, angefangen hatten wir dann mit dem iPIM, dann ist der iShop irgendwie, weil wenigstens eine große API, um die man sich nicht mehr kümmern muss, eben diese Produktdaten sind, ne? Das war dann schon geklärt und inzwischen ist auch der iAgent bei uns im Service dazu gekommen.
Was macht ihr mit AI in dem Umfeld, in dem du tätig bist? Wo findet AI sich überall wieder?
Also seitdem das ein Thema ist, haben wir an sich sofort versucht aufzusprengen, weil AI natürlich verspricht, viele unbequeme Probleme zu lösen, die wir schon so seit Jahren mit uns rumschleppen. Mhm. Also bleiben wir mal beim PIM. Da gibt es natürlich lauter Prozesse, wo AI uns hilft. Also sei es drum bei der Produktbetextung, bei der Produktattributisierung einfach, ne? Aber auch wenn es um Bilder etc. pp. Geht, alles das sind Stellen, wo uns Agenten schnell helfen können. Oder so ein cooles Thema, finde ich, wir hatten unseren Online-Shop dann schon in 7 Sprachen ausgerollt und in 6 europäischen Ländern. Mhm. Und seit 10 Jahren waren wir immer auch mit Agenturen dabei, SEO-Texte für die Kategorien zu schreiben.
Ah,
okay. Das ist so ein Thema. So. Bei knapp 900 Kategorien, die wir im Online-Shop haben, war das immer ein Kampf gegen Windmühlen. Also zur besten Zeit hatten wir dann 165, glaube ich, umgesetzt. Der Rest wurde nie angefasst. Und dann hatten wir schon wieder Probleme, die zu überarbeiten, die wir da hatten, wieder nach aktuellsten Kategorien etc. pp. Das war eins der ersten Themen, die wir LLM-seitig gelöst haben und tatsächlich dann einfach 900 Kategorien, alle Sprachen innerhalb von, ich glaube, 3 Monate hat das Gesamte gedauert, also inklusive Aufsetzen der KI-Prozesse. Wir hatten das alles blitzsauber betextet, ne? Wieder mitschauen bei uns auf der Seite, was für Produkte sind da eigentlich, welche Marken sind vertreten und so weiter alles.
Ihr hattet damals eine Agentur,
das
ihr selber gemacht?
Haben wir 50-50 gemacht. Ja. Also wir haben eine Agentur, mit der wir schon seit Jahren einfach zusammenarbeiten. Das ist die Firma Webnetz aus Lüneburg, auch so ein bisschen Homie eben für uns, genau um die Ecke. Und mit denen zusammen haben wir das Teil letztlich entwickelt. Und inzwischen haben wir auch einen eigenen Mitarbeiter bei mir im Team, der nichts anderes macht außer KI.
Okay, dann mit AI braucht er jetzt und eine Mitarbeiter braucht er wahrscheinlich noch nicht mal mehr externe Unterstützung, oder?
Brauchen wir trotzdem noch.
Ja?
Ja, brauchen wir trotzdem noch, weil das ist ja ein Riesenthema. Also der Mitarbeiter hat sich jetzt erstmal gerade nur drum gekümmert, überhaupt, sage ich mal, so ein AI-Enablement für unsere Mitarbeiter. Ne? Da haben wir jetzt so eine Plattform ausgerollt, also dass nicht jeder privat irgendwie eben mit Gemini und ChatGPT unterwegs ist. Da haben wir jetzt eine eigene Plattform ausgerollt, um das zu bündeln und um auch allen irgendwie Pro-Modelle zur Verfügung zu stellen. Ja? Und alleine damit ist er schon erstmal beschäftigt. Und ja, es gibt aber so viele Ecken gleichzeitig, wo das auf einen einprasselt und wo es einfach auch Sinn macht und wo, wenn wir nicht dabei sind, wir auch direkt das Gefühl haben, den Anschluss zu verlieren, dass er außerdem noch dabei ist, mehrere externe Partner irgendwie zu orchestrieren, die da mit auch unterwegs sind.
Ja. Wie glaubst du, verändert AI das Marketing? Bisschen hast du ja schon Einblick gegeben. Und auch, wie sich die Rollen und Organisation verändert, zu deiner Einschätzung.
Ja, also der Impact ist, glaube ich, jetzt schon krass da. Also bei uns so auf 7, ich habe so 20 Mitarbeiter inzwischen bei mir in meinem Marketing-Team und wir sind jetzt seit 2-3 Jahren auch stabil, sind aber vorher immer stark gewachsen und dieses Stabilbleiben, das jetzt in den letzten Jahren bedeutet für uns schon, dass wir an sich nur den Output erhöht haben, den Output pro Mitarbeiter erhöht haben. Und ich sehe es halt jetzt ganz krass, so kleinere Programmierprojekte gehen eben schon nicht mehr nach außen, die machen wir intern, die werden gecodet von irgendeinem Kollegen, der sich, sag ich mal, einigermaßen damit auskennt. Und ich sehe, dass gerade Kollegen, die sich drauf einlassen, auf KI im Generellen ihren Output unglaublich erhöhen, auch in Bereichen, wo sie vorher vielleicht gar nicht punkten konnten.
Ja, und wie ist die, danke, da ist ganz viel drin, wo du sagst, Effizienzsteigerung und auch das Letzte, dass Menschen Sachen machen, die sie vorher eigentlich nicht gemacht haben, ne?
Aber ja,
das ist verändert. Ist auch manchmal der Eindruck so, dass jetzt andere mit deinem Job machen, weil sie dann irgendwas in die AI reinschmeißen und sagen, Mensch, Alexander, hier habe ich mal ein Konzept.
Ja,
das ist ein Techie. Oder sagst du,
das ist so. Das finde ich gar nicht so schlimm, muss ich gestehen. Ich habe gestern dazu einen ganz witzigen, eine ganz witzige Masterclass hier vor Ort gehabt. Ja. Der hatte so ein modernes, so eine moderne Marketingabteilung skizziert und er sagte dann auch, er glaubt, dass zukünftig eine Abteilung so aussah, hatte er so ein Organigramm an die Wand geworfen, oben stand CMO und darunter gab es nur noch nicht mehr E-Commerce Manager und Social Media, sondern unten drunter gab es nur noch Mini-CMO, nannte er das.
Okay.
Das ist die Stufe unter dem CMO letztlich, weil alle darunter an sich in der Lage sind, die gesamten Marketing-Prozesse in ihrer Ganzheit, wie der CMO auch sein sollte, zu behandeln und das Operative eben von Agenten übernommen wird. So, das war so sein skizziertes Bild. Und das fand ich ganz spannend, weil ich glaube schon, dass da die Entwicklung hingeht. Ja. Also ich glaube, dass diese Spezialistenrollen aufbrechen, ne, weil die am ehesten am Ende auch für einen Generalisten bedienbar werden.
Ja.
Und ich fand diesen Ansatz ganz so. Und er sagte, man wird das ganz anders sehen. Er sagte, so ein Mini-CMO, der sitzt dann eher vielleicht auf einer bestimmten Produktgruppe oder auf einem Sortiment oder auch auf einem Kundensegment. Ne? So, das ist sozusagen das, auf dem er sitzt und auf dem er dann agiert. Und das fand ich so einen ganz interessanten Ansatz. Und ich sehe schon, dass das da ein bisschen hingeht. Also auch wir werden uns sicherlich intern anders aufstellen müssen, als wir das bisher getan haben, um da agil am Markt zu bleiben und auch schnell reagieren können, weil ich glaube, wir können alle noch gar nicht absehen, wie groß der Impact eigentlich ist.
Ich darf jetzt ja genau die Marketing Operations für uns innerhalb der Gruppe gucken, was können wir als Gruppe machen, wo haben wir noch Lücken, wo kann ich die Brands unterstützen, was brauchen wir von den Brands neu aufstellen. Aber diese AI-Zug, der verändert ja auch gleichzeitig so wahnsinnig viel. Und das ist im Moment echt spannend. Da vernünftig zu sagen, okay, wie gehst du vor? Im Moment ist mein Ansatz, das in Stufen zu teilen. Dieser Mini-CMO finde ich ist auch ein spannender Ansatz. Ich habe es einen anderen Namen genannt, aber auch jemand, der ganzheitlich die Brands unterstützt. Ja, einen Text schreiben tut dann die AI. Du musst halt noch jemanden haben, der den Qualität sichert, den Kontext wahrt. Und es hat
welchen Namen habt ihr dem Kind dann gegeben?
Noch haben wir keinen.
Achso, habt ihr noch? Okay, gut. Also mit ich hier im Haus sagst du, könnte mit auch alles
das sagen. Ich nehme das mal mit. Und ja, vielleicht hören Sie Kolleginnen und Kollegen, dann haben Sie ja. Mit die CMO. Der Name, den wir haben, das ist ein Business Partner oder Accounter, ist es ja eigentlich typischerweise eine Agentur. Aber wenn du einen richtig guten Accounter hast, der kennt ja deine Marke, der denkt für dich mit.
Ja.
Das ist ja kein Account Manager, wie so häufig.
Ja, ich finde auch. Vertrieb, der Gedanke passt irgendwie.
Ja, und Mini CMO finde ich auch total witzig. Insofern, danke für die Zeit und die Einblicke gerne. Da drin. Wenn ihr Fragen an Alexander habt, gerne hier rein kommentieren. Ich glaube, auf LinkedIn kann man dich auch sicherlich anbringen.
Ansonsten grube.de.
Ja.
Für das gesamte Produktsortiment.
Was kaufen und auf die Bestellung dann die Frage stellen.
So ist es. Kommt tatsächlich bei uns noch bei mir an.
Insofern haben wir die Wege geklärt. Danke für deine Zeit.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Danke.